Und jetzt spreche ich mit der Journalistin Franziska Augstein. Sie hat eine Biografie geschrieben über einen der ganz wichtigen und bekannten Staatsmänner des 20. Jahrhunderts, über Winston Churchill nämlich. Sein 150. Geburtstag ist Ende dieses Jahres, 2024. Er ist sicherlich mindestens der schillerndste Staatsmann. Hollywood hat ihn zur Filmfigur gemacht. Er hat den Nobelpreis bekommen für Literatur tatsächlich, war einer der ganz, ganz großen Redner. In den 30er Jahren hatte eigentlich niemand mehr so richtig an seine politische Karriere geglaubt, aber weil er unermüdlich gewarnt hatte vor der Bedrohung durch Deutschland, wurde er dann über Nacht Premierminister und Hitlers härtester Gegner. Franziska Augsteins Churchill-Biografie steht in diesem Monat auf unserer Sachbuch-Bestenliste auf Platz 1. Und jetzt freue ich mich, Frau Augstein, guten Morgen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Natürlich gibt es schon Biografien über Churchill, und zwar auch eine ganze Menge. Sie haben jetzt mehr als 600 Seiten über ihn geschrieben. Churchill, der Mann, war, wie die Engländer so sagen, larger than life. Neben seinem Politikerdasein hat er ein Oeuvre verfasst, das umfangreicher ist als das von Shakespeare und Dickens zusammen. Dann gibt es diese vielen, vielen Bücher über ihn. Ich stelle mir vor, Frau Augstein, Sie haben eine ganze Menge selber erst mal lesen müssen, bevor Sie daran gegangen sind.
Ja, aber ich muss eine kleine Sache korrigieren. Ich habe das Buch geschrieben mit der Idee im Kopf, dass die Leser, die Leute es lesen wollen sollen. Und deswegen durfte es nicht zu dick werden. Der Text, der zu lesen ist, sind nur 500 Seiten. Das ist ein Unterschied, ja? Und ich habe natürlich sehr viel gelesen. Ich erfuhr im April 2021 davon, dass ich diese einmalige Gelegenheit bekomme, über diesen interessanten Mann zu arbeiten. Und dann habe ich sofort zugesagt und habe mich hingesetzt und bis zum Ende des Jahres so gut wie nichts anderes getan, als zu lesen. Das war ein wirklich schönes Jahr, denn jemand wie Churchill ist es wert, dass man immer wieder von verschiedenen Seiten durch die Augen verschiedener anderer Autoren ihn betrachtet.
Welche verschiedenen Seiten sind das? Von welchen Seiten kann man sich ihm nähern?
Zum einen ist er eine unglaublich interessante Persönlichkeit gewesen, der wirklich voller Widersprüche war. Bis dahin, dass er genial darin war, sich ins Aus zu manövrieren, so weit, dass im Parlament niemand mehr mit ihm zu tun haben wollte. Und dann anschließend in der Lage war, seinen Ruf wieder aus dem Morast herauszuheben und zum Helden zu werden. Das ist ihm mehr als einmal passiert. Das allein schon zeigt, was für eine ungeheuerlich interessante Figur er war. Das andere ist, dass er einer der mächtigsten Familien des Landes entstammte, den Herzögen von Marlborough. Er selber war zwar kein Herzog, weil sein Vater nur der drittgeborene Sohn war, aber er gehörte der britischen Oberschicht an. Und diese Klasse von Menschen ist auch sehr eigen. Das heißt, wenn man die auch ein bisschen kennenlernt, dann merkt man, dass manches, was man bei Churchill für absolut außergewöhnlich exzentrisch hält, in Wahrheit auch ein bisschen das Zeichen seiner Klasse ist. Und das Dritte ist, dass er so unglaublich lange gelebt und regiert und gearbeitet hat. Mit ihm zusammen entdecken wir die Fliegerei. Er saß selbst am Steuer eines Flugzeuges vor dem Ersten Weltkrieg. Dann kommt die Ära der Atomwaffen und der Düsenjäger. Dieses alles spiegelt sich in dem, wie er es wahrgenommen hat, und wir dürfen ihn dabei begleiten.
1874 bis 1965, das sind die Randdaten dieses unglaublich vollgestopften, langen, langen Lebens von Winston Churchill. Und Sie haben das gerade angesprochen, wer sich mit Churchill beschäftigt, beschäftigt sich natürlich auch mit diesem System in England, mit diesem besonderen, auch mit diesem Klassensystem. Das kennen Sie, Frau Augstein, glaube ich, ganz gut, denn Sie kennen England gut.
Ich habe dort einige Jahre gelebt, in den 80er Jahren und dann wieder in den 90er Jahren. Und alles, was man an Stereotypen über das Land sagt, ist eigentlich wahr. Und ich habe auch diese, was man so die englische Art nennt, schätzen gelernt.
Churchill hat Europa vor Hitler gerettet. Warum hat Churchill eigentlich früher als andere Hitler als Gefahr erkannt?
Das war gar nicht so viel früher als andere. Er hatte die große Gabe, dass, wenn er eine Sache für richtig erachtete, er sich mit seiner ungeheuren rhetorischen Macht dahinter stellte. Und seine Rhetorik, mit der hat er alle übertroffen. Er hat noch Ende 1937 auf dem Parteitag der Konservativen Partei gesagt, die Politik des Premierministers Chamberlain sei rundum richtig und gut und er werde sie weiterhin unterstützen. Noch Ende 37. Es ist dann durch bestimmte Ereignisse und auch dadurch, dass der Adolf Hitler in Deutschland allmählich so muffig enttäuscht war von den Briten, die einfach nicht ihm erlauben wollten, in Europa so viel Eroberungen zu machen, wie er wollte, sich abkehrte von England und keinerlei Avancen mehr gegenüber Großbritannien machte. Und das bekam man natürlich in London sehr gut mit, aber die richtige Konsequenz zog Churchill daraus. Die anderen überlegten immer noch, ob man Hitler einfach mehr anbieten solle, Kolonien zurückgeben in Afrika und dergleichen Dinge. Und Churchill sagte, nein, mit dem können wir nicht mehr reden. Und das hat er von Anfang 38 an durchgehalten bis zum Kriegsbeginn. Und darin war er einzig, weil er derjenige war, der das publik machte.
Es wird ja gerne, Sie haben auch Chamberlain gerade erklärt, es wird gerne die Politik von Churchill, der von Chamberlain gegenübergestellt hat im Nachhinein, also sich aktiv wehren oder wegducken, Angriff oder Appeasement, sich wehren, damit wird Churchill verbunden, sicherlich zu Recht natürlich, wenn es um Hitler geht und den Nationalsozialismus. Aber war Churchill wirklich immer dieser aufrechte Kämpfer für die Freiheit?
Er war ein aufrechter Kämpfer für das Empire und das Empire war mit ihm gleich, für ihn gleichbedeutend mit Freiheit. Er war einer, der, also aufrecht, ja, auf jeden Fall, aber er wusste aus der Stärke herauszuschlagen, was dann daraus auch folgern konnte. Er sagte, in dem Moment, wo man gewonnen hat, muss man Großmut zeigen. Und das war eine Haltung, die teilte er nicht mit allen, genau gesagt, teilten nicht alle mit ihm. Die hat er sogar gegenüber dem besiegten Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg an den Tag gelegt, wenngleich er das ein bisschen herablassend begleitet hat mit den Worten, also Deutschland ist ein so großes Land, das muss schon wieder eine Macht werden. Das gebührt einem so großen Land. Und das formulierte er folgendermaßen, Deutschland soll fett sein, aber impotent. Das heißt, er wollte schon verhindern, dass da wieder eine Wehrmacht aufgebaut wird. Und dann noch etwas ganz Wichtiges. Er ist in Erinnerung uns allen als derjenige, der der Herold des Kalten Krieges war, mit einer Rede, die er 1946 in den Vereinigten Staaten gehalten hat. Dass er in Wahrheit auch der Herold, ein ganz früher Verkünder der Notwendigkeit von Entspannungspolitik war, ist darüber in Vergessenheit geraten. Der hat schon 1950 gesagt, wir müssen mit Moskau ein Auskommen finden. Wir befinden uns in einem kalten Krieg. Wir können das nicht so weiterlaufen lassen. Wir müssen uns bemühen darum, dass die beiden, der Westen und die Sowjetunion, miteinander sich verständigen. Das sagten die Amerikaner an sich auch. Der große Unterschied zwischen Churchill und den Amerikanern war, dass Churchill sagte, selbstverständlich können wir den Sowjets nur dann entgegenkommen, wenn wir dafür stark genug sind. So, dass die merken, wenn wir sagen, kommt Leute, wir reden miteinander, dass wir das nicht machen, weil wir keine andere Wahl haben. Und er meinte nun, Europa und die Vereinigten Staaten zusammen seien stark genug, hätten genügend Waffen, hätten genügend Kraft, hätten genügend Einfluss in der Welt. Und in den Vereinigten Staaten meinte man, man könne sich Verständigung mit Moskau nicht leisten, weil es noch an Stärke fehle und man weiter aufrüsten müsse. Und dagegen war Churchill. Und insofern war er nicht nur ein Freund des Krieges und der klugen und kräftigen Kriegsvorbereitung, sondern eben ein ebenso großer Freund nach dem Zweiten Weltkrieg von Entspannungspolitik.
Wer über Winston Churchill schreibt, muss sich natürlich auch mit seinen Seiten Imperialismus und Rassismus zum Beispiel auseinandersetzen. Sie verteidigen ihn da schon auch als Kind seiner Zeit. Warum?
Weil das Kind seiner Zeit sich nicht aussucht, in welchem Geiste es erzogen wird. Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Völkerbund, der nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurde, explizit gegründet wurde, mit auf der Idee basierend, dass nur zivilisierte Völker eingeladen werden sollten, daran teilzunehmen. Und dass zu den Zielen des Völkerbundes gehörte, die Zivilisation in unzivilisierte Länder zu bringen. Und unter diesen Ländern können wir uns alle vorstellen, die Anlass haben, die Europäer als Rassisten zu beschimpfen heute. Und insofern Kind seiner Zeit, in der Tat.
Das eine ist der Staatsmann Winston Churchill. Ich glaube aber, jeder und jede hat bei der Nennung seines Namens auch ein Bild vor Augen, diesen Mann mit der großen Stirn, ikonisch die ewige Zigarre. Was war er für ein Mensch, Frau Augstein? Gab es neben dem Staatsmann auch den Privatmann Winston Churchill?
Er verstand es, den privaten Mann in der Öffentlichkeit, im Parlament hervorzukehren. Das gehörte zu seinen unglaublich liebenswürdigen Seiten. Er war auch sehr komisch. Also beispielsweise war er in Washington zu Gast, im Weißen Haus, und hatte sich gerade, er badete sehr gern, war gerade also splitternackt aus der Badewanne gekommen. Da rollte Roosevelt mit seinem Rollstuhl in seinen Raum und war ganz entsetzt, dass er da den nackten Churchill sah, wollte umdrehen und sofort ganz schnell sich entfernen. Und Churchill sagte: Mr. President, bleiben Sie, sehen Sie, ich habe nichts vor Ihnen zu verbergen. Sowas. Oder eine andere Sache. Er plädierte ja für Aufrüstung. Nach dem Zweiten Weltkrieg sagte er: Es ist unglaublich, wir müssen aufrüsten. Wir stehen vollkommen nackt da, wir haben gar keine richtige Bewaffnung. Ich komme mir schon vor wie ein Nudist. Ja, da lachen natürlich alle. Und die Widersprüche in ihm waren wirklich durchgängig. Er war unglaublich rücksichtslos gegen andere. Und dann konnte er aber in Momenten zartfühlend sein. Er war der größte Egozentriker unter der Sonne und hat aber verstanden, sich einzulassen auf, vor allem auf die Wünsche großer Staatsmänner. Bildete sich ein, er hätte beste Beziehungen zu Stalin beispielsweise. Er war einer, der die Wahrheit schätzte und sagte, man soll nie bewusst lügen. Ja? Und er war einer, und damit ist eigentlich sein Charakter auch schön zusammengefasst, auch seine Wechselhaftigkeit, wenn es um Urteile ging. Er sagte, die Engländer können keine Linie zeichnen, ohne sie sogleich zu verwischen. Und das erklärt sich bei ihm ein bisschen auch dadurch, dass er sehr spontan war, kein Theoretiker. Er reagierte immer situativ. Er hatte nicht ein politisches Konzept, das er allem aufstülpte, sondern er befand sich irgendwo, sieht zum Beispiel einen Film über die Auswirkungen des Bombenkrieges in Deutschland und bricht in Tränen aus, fragt, sind wir Tiere?
Winston Churchill als Menschen darzustellen, das war Ihnen ganz offensichtlich auch wichtig als Journalistin und als Historikerin. Das ist ein Sachbuch, das ist natürlich ganz und gar ein Sachbuch, aber es liest sich dadurch streckenweise tatsächlich fast ein bisschen wie ein Roman im positivsten Sinne.
War so gedacht, sofern man das planen kann.
Sofern man das planen kann, genau. Man muss sich natürlich auf den Menschen, den man da darstellt und über den man forscht, auch voll einlassen. Er hat den Nobelpreis bekommen für Literatur tatsächlich, 1953 für sein Buch Der Zweite Weltkrieg. Das ist aber durchaus auch kritisiert worden, diese Entscheidung.
Die ist, soweit ich weiß, wenig kritisiert worden. Es gibt immer Kritiker. Also der schärfste Kritiker dieser Entscheidung war Winston Churchill selber. Er saß mit seinem Privatsekretär beisammen, das Telefon klingelte, Stockholm war da. Und Churchill vibrierte vor Freude. Und der Privatsekretär nimmt ab und meldet dann, sie bekommen den Literaturnobelpreis. Und Churchill ist in sich zusammengesunken und war von dieser Sekunde an nicht mehr interessiert. Er hatte den Friedensnobelpreis haben wollen.
Ja, das sagt natürlich auch sehr, sehr viel aus über Winston Churchill. Im Vorwort Ihrer Biografie erwähnen Sie kurz Ihren Vater, den Spiegelgründer Rudolf Augstein. Der hat auch Biografien geschrieben über Friedrich den Großen, zum Beispiel über Jesus. Ich glaube, es ist wirklich was ganz Besonderes, gerade eine Biografie zu schreiben, so tief in das Leben eines anderen Menschen einzutauchen. Wie hat sich beim Schreiben Ihre Sicht, Frau Augstein, auf Winston Churchill geändert? Ist er Ihnen näher gerückt oder ganz im Gegenteil? Oder wollten Sie ihn irgendwann auch ablegen, dieses Buch fertig bringen, um ihm nicht mehr so nah zu sein?
Die meisten Biografen Churchills stammen aus dem englischsprachigen Raum. Die allermeisten, also die meisten von den meisten sind Briten. Und das ist natürlich, dass solche Autoren sich schon ein Bild haben von dem Mann, über den sie schreiben werden, wenn sie mit der Arbeit beginnen. Und das ist natürlich ein bisschen ein Hemmnis, wenn man als Autor sagt, ich möchte diesen Mann kennenlernen. Und ich hatte eben die Freiheit, weil ich eine Ausländerin bin, mich ganz anders zu nähern. Und dann muss ich auch sagen, ich finde das, meistens finde ich, gibt es keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber in dem Fall, gerade da Sie meinen Vater erwähnten, mein Vater hat sich nicht sonderlich interessiert für die Psyche von Friedrich dem Großen, muss man sagen. Und ich habe mich sehr für Churchill interessiert und war mir aber immer dessen bewusst, dass ich vorsichtig sein muss, dass ich nicht eigene Ideen in ihn hineinprojizieren darf. Und dass ich auch vorsichtig sein muss, was er sagt und was andere über ihn sagen. Nur weil ein Zitat gut klingt, heißt das noch nicht, dass damit der Mann beschrieben ist. Das heißt, ich habe mich in seine Gesellschaft begeben und habe alles, ich habe immer sehr gut zugehört, selber möglichst, wenn man, also um im Bild zu bleiben, möglichst selber wenig gesagt. Immer nur zugehört und beobachtet. Und mir daraus mein Churchill-Bild zusammengesetzt, von dem ich denke, dass es ziemlich nahe an dem ist, wer er war.
Und
wenn
Sie
es
haben,
nicht anmaßend klingt.
Sie haben die Zeit mit Winston Churchill während des Schreibens dieses Buches gerne verbracht, richtig?
Ja, er war beste Gesellschaft.
Und das liest man auch.
Das ist, Dankeschön.
Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Franziska Augstein auf Radio 3. Ihr Buch heißt kurz und knackig Winston Churchill, Biografie, ist bei DTV erschienen. Das sind 624 Seiten. Sie hat selbst gesagt, etwa 500 Seiten zu lesen darin. 30 € kostet es, das E-Book 24,99 €.